Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und herzlich willkommen zu unserem 53. Podcast. Aus gegebenem Anlass in einem nun endlich hitziger werdenden Wahlkampf spreche ich heute mit dem Leiter unseres Berliner Büros, Kai Schulze, über den Wahlkampf, über die Wahlen und über das, was die nächste Regierung vielleicht für uns im Petto hat. Hallo, Kai.
Hallo, Thomas. Schön, hier zu sein.
Fangen wir mal an mit dem Wahlprogramm. Ich meine, unsere Zuhörer können selbst Zeitungen lesen, sie können selbst Fernsehen, sie wissen, was im Moment passiert, sie wissen, dass der Wahlkampf jetzt auch erheblich an Dynamik gewonnen hat. Aber bislang geht es ja da wenig um uns. Es geht ja nicht um wirtschaftspolitische oder finanzpolitische Themen, die sind ja jetzt deutlich in den Hintergrund geraten. Trotzdem haben die Parteien natürlich einen Plan, sie haben ein Programm, sie haben eine Wunschliste. Wie sieht die denn aus?
Zunächst kann ich dir mal recht geben, der Vorwurf, dass wir einen Schlafwagenwahlkampf haben, den kann man so nicht aufrechterhalten. Ich glaube, alle sind hellwach jetzt in Berlin. Wenn wir unsere Themen betrachten, die uns als Fondsindustrie in den Wahlprogrammen tangieren, dann ist zunächst mal die übergeordnete Geschichte, dass die Wirtschaft wieder gestärkt werden muss, dass wir einen wirtschaftlichen Aufschwung brauchen, eine Trendumkehr. Das ist allen Parteien wichtig. Und das ist ja auch klar, die Lage der Industrie ist alarmierend. Wir haben steigende Arbeitslosigkeit. Die Konjunkturprognosen, die wir sehen, die sind rundum sehr schlecht. Die Vorschläge unterscheiden sich so ein bisschen, ob man nun bei Unternehmenssteuern eingreifen soll, eher Subventionen oder öffentliche Investitionen fördern soll oder wie weit man bestimmte Verfahren beschleunigen kann, damit die Wirtschaft schneller hier ins Arbeiten kommt. Das größte Unterscheidungsmerkmal, was man da sieht, ist die Frage um die Schuldenbremse. Da gibt es natürlich eine Fraktion an Parteien, die für eine Reform der Schuldenbremse sind, und eine andere Fraktion an Parteien, die die Schuldenbremse beibehalten wollen. Diese Parteien sagen, dass man über eine Senkung der Abgabenlast zu mehr Wirtschaftswachstum kommt und dadurch zu mehr Einnahmen für den Staat. Und man hofft, dass man über diese Mehreinnahmen die nötigen Investitionen, die wir brauchen, finanzieren kann. Was ganz interessant ist an dem Wahlprogramm, Finanzmarktpolitik im engeren Sinne spielt eigentlich kaum eine Rolle. Das war die letzten Legislaturperioden anders. Da hatte man einen größeren Fokus auf Finanzmarktpolitik. Es gab einzelne Kapitel zur Finanzmarktpolitik. Das sehen wir in der Breite jetzt nicht. Wir sehen allgemeine Bekenntnisse zur Kapitalmarktunion. Es gibt auch von zwei Parteien, FDP, CDU, CSU, ein Bekenntnis zur Provisionsberatung.
Das sind dann immerhin.
Immerhin. Das sind dann die Sätze Provisionsberatung und Honorarberatung nebeneinander bestehen lassen.
Aber es stimmt schon, es ist insgesamt für uns relativ wenig dabei im Moment. Also es sind andere Themen im Vordergrund, unsere sind etwas in den Hintergrund gerückt. Was per se nicht schlecht sein muss, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Richtig.
Weil das, was im Wahlkampf hitzig diskutiert wird und dann möglicherweise schon zerstritten wird, sind häufig Themen, die man dann nicht mehr eingefangen bekommt. Und der Streit geht dann letzten Endes weiter durch die ganze Legislaturperiode hindurch. Insofern bin ich gar nicht so undankbar, dass jetzt da nicht schon wieder die Gräben aufreißen. Lass uns mal so ein paar Politikfelder durchsprechen. Fangen wir mal mit dem an, was momentan noch in Brüssel sehr intensiv diskutiert wird. Das ist die Frage, wie kann man die Wettbewerbsfähigkeit Europas erhöhen? Wie kann man die europäische Wirtschaft wieder fit machen? Insbesondere im Vergleich zu Asien und natürlich zu den USA, die jetzt eine Deregulierungswelle unter Donald Trump erfahren werden. Das ist ja ein ganz großes Thema in Brüssel, aber eben auch in Berlin. Da gab es ja einen Brief, den vier Minister unterschrieben haben.
Das Thema Bürokratieabbau, um der Wirtschaft zu helfen, ist tatsächlich in der Breite auch der Parteien in Deutschland angekommen. Aus der Historie gesehen, wir haben das als BVI ja immer kritisiert, stand Verbraucherschutz, Finanzmarktstabilität im Vordergrund. Zuletzt wurde die Nachhaltigkeitsregulierung kompromisslos vorangetrieben. Und die Wettbewerbsfähigkeit der Finanzwirtschaft, aber auch der Wirtschaft insgesamt, die stand nicht im Fokus. Und das hat uns in diese Lage geführt, in die wir heute sind. Und das haben die Parteien erkannt. Und tatsächlich, jetzt im Vorgriff auch ein bisschen auf die Wahlprogramme. Du hast den Brief angesprochen von den vier wichtigen Ministern Wissing, Heil, Cookies, Habeck. Es gab auch noch einen Brief von Bundeskanzler Scholz an die Kommissionspräsidentin, die schon Ende Dezember, Anfang Januar die Kommission und Brüssel aufgefordert haben, massiv Bürokratie abzubauen, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu stärken. Das ist schon eine Trendumkehr, die beachtlich ist.
Naja, sagen wir mal so, Trendumkehr. Ich glaube, wir sollten da nicht zu früh Hurra schreien. Also Brüssel hat auf alle Fälle die Signale gehört. Es gibt ja keinen Tag, an dem nicht irgendetwas aus Brüssel zu hören ist über Burden Reduction, Simplification, Bürokratieabbau und so weiter und so fort. Also sie geben dem öffentlichen Druck nach, sie geben dem Druck aus den Mitgliedstaaten nach, nicht nur von der Leyen, sondern auch andere Teile der EU-Kommission und auch aus dem Parlament kommt ja immer mehr Kritik an der Überregulierung. Was aber nicht zu hören ist, ist das Wort Deregulierung. Das ist schon irgendwie bemerkenswert. Es ist ja auch leicht verständlich. Also jetzt wird von denjenigen verlangt, die Regeln abzubauen, die sie selber geschaffen haben. Das ist eine schwierige Aufgabe.
Genau, da gesichtswahrend rauszukommen und eigentlich auch der Bevölkerung in Europa erklären zu müssen, man hat einen Fehler gemacht bei dem Bürokratieaufbau, das ist sehr schwer, das ist, glaube ich, menschlich auch verständlich. Deshalb fragen uns ja auch schon die Ministerien oder auch die Politik, wie man denn da gesichtswahrend am besten rauskäme, welches Wording man verwenden kann. Natürlich soll man das Ziel nicht aus dem Auge verlieren, aber alles dahinter irgendwie muss schon stark reduziert werden. Wenn wir mal auf die Vorschläge jetzt wieder der Parteien eingehen, dann gibt es da Versprechungen. Da müssen wir erst sehen, was dann davon tatsächlich trägt. Also alle Parteien wollen die Regulierung überprüfen. Man will Praxischecks einführen. Man will in die Gesetzgebung diese Praxischecks, also welche Auswirkungen hat die Regulierung tatsächlich auch im Gesetzgebungsverfahren von Anfang an mitdenken? Eine alte BVI-Forderung.
Das ist also ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, dass der Druck aus der Politik kommt. Die Finanzkrise war eine Zeitenwende. Bis dahin war die regulatorische Last ja einigermaßen erträglich. Dann der große Aufschrei. Die Finanzkrise ist entstanden, weil alles zu wenig reguliert war und dann wurden plötzlich die Behörden von der Kette gelassen und haben drauf rumreguliert, auf Teufel komm raus. Und je mehr Regulierung, desto besser. Es darf nie wieder so passieren wie vor der Finanzkrise. Und in diesem Mindset sind die Regulierungs- und Aufsichtsbehörden ja bis heute verhaftet. Sie sind ja immer noch in dem Regulierungsmodus. Das heißt, wir haben eine gewisse Opposition gegen die Finanzindustrie. Man kann schon sagen, dass die Regulierung der letzten 15 Jahre sehr industriekritisch war. Und diese Einstellung ist immer noch vorhanden. Und ich glaube, es schafft nur die Politik, hier den Hebel umzulegen und den Hund wieder an die Kette zu legen. Ansonsten glaube ich da noch nicht dran, auch an die ganzen Bekenntnisse aus Brüssel nicht. In Brüssel soll jetzt ein EU-Kommissar Valdis Dombrovskis, der viele, viele Jahre an der Spitze der Regulierung stand, derjenige sein, der dereguliert. Wobei das Wort Deregulierung, wie gesagt, in Brüssel nicht in den Toxisch. Mund genommen wird. Solange sie das nicht offen aussprechen, glaube ich noch nicht daran. Also, einer der Top-Regulierer ist jetzt der Top-Deregulierer. Während die USA mit Elon Musk jemanden von draußen nehmen, der nichts mit der vorhandenen Regulierung zu tun hat und der sich natürlich auch deswegen emotional deutlich leichter tut mit dem Abbau von Regeln, weil es er ja schließlich nicht selbst gemacht hat. Also da glaube ich wirklich erst dran, wenn wir tatsächlich Bürokratieabbau in Brüssel bekommen. Aber ich finde, die deutsche Politik sollte nicht so tun, als sei das Problem ausschließlich in Brüssel. Also ich glaube, wir haben in Deutschland auch selber genug Bürokratie. Also es ist ja ganz nett, dass dann die Minister nach Brüssel schreiben. Aber sich an die eigene Nase zu fassen, würde, glaube ich, auch nicht schaden.
Es gibt Parteien, die schlagen jetzt Entrümpelungsgesetze oder Bürokratieentlastungsgesetze vor. Da muss man auch mal schauen, was dann da am Ende bei rumkommt. Denn diese Gesetze haben wir zum Teil ja auch schon. Was ganz spannend ist, ist ein Vorschlag der FDP. Das ist tatsächlich auch etwas Handfestes. Die schlagen ein dreijähriges Moratorium für neue, nicht unbedingt notwendige Regulierung vor. und ein bürokratiefreies Jahr für bestimmte Betriebe, wo sie Berichtspflichten erlassen bekommen und so weiter und so fort. Das wäre mal eine Ansage. Was wir auch sehen, was viele Parteien mittlerweile wollen, was lange nicht so der Fall war, ist unter dem Stichwort Anti-Gold-Plating zu verstehen. Also die Übererfüllung von EU-Regulierung in Deutschland. Und das ist das, was du gerade meintest. Wir haben ja in der Vergangenheit sehr dazu geneigt, das, was aus Brüssel kam, hier noch besonders gut umzusetzen und noch ein paar Regeln drauf zu machen. Also da gibt es jetzt einige Parteien, die sagen, das wollen wir in Zukunft per Gesetz verbieten. Dann dürfte man das tatsächlich auch nicht mehr. Das ist recht spannend.
Und vor allem brauchen wir auch ein drittes Regulierungs- und Aufsichtsziel. In der EU in Deutschland funktioniert alles immer nur nach zwei Zielen. Erstens wirtschaftliche, finanzpolitische Resilienz, also die Sicherheit und Stabilität des Systems. Und zweitens Verbraucherschutz. Und wenn auch noch die geringste Hoffnung bestand, dass eine regulatorische Maßnahme einem der beiden Ziele dient, hat man ohne Rücksicht auf Verluste auf dem Rücken der Finanzindustrie diese Gesetze verabschiedet. Und damit muss jetzt Schluss sein. Wir können uns es nicht mehr leisten, experimentelle Regulierung mit Maßnahmen, die noch nicht getestet sind, auf dem Rücken der Finanzindustrie auszutragen. Da muss jetzt endlich mal eine vernünftige Güterabwägung stattfinden und vor allem auch die Auswirkungen von solchen Gesetzen deutlich besser abgewogen werden, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das war einfach, ich nenne es jetzt mal beim Namen, es war einfach industriefeindlich. Aus dem Stadium müssen wir jetzt endgültig rauskommen und das schaffen wir nur, wenn die Politik den Beamtenapparat, die Verwaltung dazu zwingt. Lass uns mal noch ein anderes Politikfeld ansprechen, das für uns auch sehr wichtig ist und das ist die Steuerpolitik. Was glaubst du denn, kommt da auf uns zu?
Ich glaube, für uns gibt es zwei Bereiche. In dem einen Bereich haben wir tatsächlich das Bekenntnis einiger Parteien, Steuerpolitik für den Vermögensaufbau zu nutzen. Das Stichwort ist da vermögenswirksame Leistungen. Da gibt es Vorschläge, dieses Vehikel auszubauen. Wir als BVI haben uns da auch aktiv eingebracht und das wäre ein Weg, wie man für den Anleger tatsächlich auch mal was in Deutschland tun könnte. Denn das Vehikel gibt es und dort einfach etwas zu verändern ist recht leicht. Da sind wir recht zuversichtlich, dass das auch geschehen könnte. Und das andere sind tatsächlich die steuerlichen Maßnahmen für Anleger, die die Parteien jetzt aus der Schublade
geholt haben. Für oder gegen Anleger?
Ja, also für die Anleger. Also von Steuerentlastung kann man nicht sprechen. Das meiste, was in den Wahlprogrammen steht, sind tatsächlich eher Belastung.
Wie zum Beispiel Sozialversicherungsbeiträge.
Sozialversicherungsbeiträge auf Kapitalerträge zur Stabilisierung der Sozialversicherung.
Was ist denn aus dem alten Gespenst Finanztransaktionssteuer geworden?
Steht natürlich jetzt in einigen Programmen der Parteien auch wieder drin, ob jetzt in Deutschland oder in Europa. Das soll wieder eingeführt werden. Wir haben auch den Soli drin, der für viele Parteien beibehalten werden soll. Manche wollen ihn abschaffen. Da weiß ich gar nicht so sehr, ob das noch in der Hand der Parteien liegt, denn das Bundesverfassungsgericht wird ja hoffentlich in Bälde mal ein Urteil dazu verkünden. Dann wird man sehen, was passiert. Ich glaube, dass unsere größte Überzeugungskraft in der nächsten Legislaturperiode in den Erhalt der Systematik der Abgeltungssteuer gerichtet sein muss. Denn dort gibt es von vielen Parteien die Forderung, dass Arbeitseinkommen und Einkommen aus Kapitalerträgen gleich besteuert werden müsste. Und damit fallen wir in ein System zurück, was wir früher mal haben, mit vielen Auswirkungen. Und das wäre natürlich für Anleger tatsächlich eine Steuererhöhung.
Ja, das wäre eine deutliche Steuererhöhung sogar. Als damals das unter Peer Steinbrück eingeführt worden ist, diese Abgeltungssteuer, gab es noch nicht diesen intensiven Austausch über Steuern. Und heute gibt es den ja. Das heißt, man könnte da schon jetzt auf die Idee kommen, die Steuern zu erhöhen, indem man schlicht und ergreifend die Abgeltungssteuer wieder abschafft. Hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Wir werden uns natürlich entsprechend dagegen positionieren. Eine Chance tatsächlich noch, steuerliche Erleichterungen für das Sparen zu erhalten, ist meines Erachtens die Förderung der privaten Altersvorsorge. Da hatten wir ja wirklich Pech mit dem Altersvorsorgedepot. Das ist auf den letzten Metern deswegen nicht zu einem Gesetz geworden, weil die Ampel kollabiert ist. Der Gesetzentwurf lag ja schon vorher, war sehr, sehr positiv. Dann kam das aus der Ampel und jetzt beginnt bald ein neues Spiel. wird die nächste Regierung auf dem Gesetzentwurf für das Altersvorsorgedepot aufbauen? Werden sie sich was völlig Neues anfangen lassen? Was glaubst du?
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Aber wir haben eine Indikation. Als die Ampel kollabierte, wir wissen es, war dieses Gesetz eigentlich kurz vor Einbringung in den Bundestag. Wir hatten bei der Veröffentlichung dieses Gesetzes eine sehr positive Presse auch. Also es ist auch im...
Ja, die war wirklich sehr, sehr gut.
Es ist sehr gut überall angekommen. Und nur weil die Parteiendynamik halt so ist, wie die Parteiendynamik ist, wurde das dann zerredet. Und das sehen wir jetzt ein bisschen in den Wahlprogrammen auch wieder. Es ist nicht so, dass die Parteien auf diesem Konzept aufbauen, sondern wenn wir jetzt über die private Altersvorsorge tatsächlich sprechen, dann findet sich dazu recht wenig. Die FDP möchte das Altersvorsorgedepot. Das ist die einzigste Partei, die sich dazu bekennt. Die anderen Parteien sagen zum Teil, sie möchten die private Altersvorsorge stärken. Aber bei den Grünen kommt ja dann der Bürgerfonds rein, der als Wundertüte für die erste, zweite und dritte Säule funktionieren soll. Und ganz spannend an der Debatte finde ich eigentlich dann auch den Vorschlag der CDU/CSU, die mit einer Frühstartrente, also das ist ein Konzept, wo man 10 Euro ab dem 6. Lebensjahr bis zum 18. Lebensjahr vom Staat geschenkt bekommt, das kann man dann weiter besparen bis zum Renteneintrittsalter. Das ist eigentlich die neue Idee der CDU/CSU, aber eine Idee für die heutigen Generationen private Altersvorsorge fehlt.
Aber dieses Kinderstartgeld hat ja eher was mit Finanzbildung zu tun als mit Altersvorsorge. Da sind die Beträge viel zu gering.
Eben.
Altersvorsorge lässt sich damit nicht betreiben.
Genau, sie also, haben kein Konzept für die Altersvorsorge.
Eben, sie haben kein Konzept. Sie werden aber in der Regierung sein. Und deswegen gibt es doch eine Chance, dass man auf einen Gesetzentwurf zurückgreift, der in der Öffentlichkeit sehr gut ankam. Das ist doch schon mal eine Diskussionsgrundlage. Gut, hoffen wir es mal. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, aber man hat sich ja schon mal darauf geeinigt und die CDU hat ja auch aus der Opposition heraus gesagt, sie findet den Entwurf für das Altersvorsorgedepot im Großen und Ganzen gut. Also vielleicht kommt es ja tatsächlich nochmal. Ich glaube nicht, dass die nächste Regierung das Thema private Altersvorsorge auf die lange Bank schieben kann und wird.
Das ist zu hoffen. Die Grünen haben gerade auf ihrem Parteitag beschlossen, eine Rentenkommission einzuberufen. Die im Herbst konstituiert werden soll. Die muss dann erstmal einen Bericht schreiben, bis der da ist. Also schießt man sich aus den Diskussionen so ein bisschen raus. Ich will eine Sache sagen, auf der wir ganz sicher aufbauen werden, Thomas. Und das ist die Frage der Garantien und des Verrentungszwangs. Also da geht auch die Debatte in der Politik nicht mehr hinter zurück. Wir werden keinen Garantiezwang mehr haben in der Zukunft. Und wir werden auch keinen Zwang zur Verrentung mehr haben in der Zukunft, zumindest nicht in der privaten Altersvorsorge.
Das war, glaube ich, der Durchbruch mit dem Bericht der Fokusgruppe Mitte 23. Ich glaube, es wird kein Zurück mehr geben hinter diesem Bericht und den Erkenntnissen, die damals auf einer sehr, sehr breiten Basis gefunden worden sind. Ja, Kai, wir sind am Ende unseres kleinen Podcasts. Jetzt warten wir mal ab, wie die Wahlen ausgeht. Und gleich nach der Wahl werden wir ja dann sehr beschäftigt sein und mit der neuen Regierung sprechen. Ihnen, liebe Zuhörer, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis nach der Wahl.